So, dann sage ich stopp, die Wette gilt und die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute aus dem Jakob-Kaiser-Haus und ich habe zum zweiten Mal das Vergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Magst du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist, was du machst und woher du kommst?
Ja, mein Name ist Olaf Inderbeek. Ich bin klimapolitischer Sprecher der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. In dieser Legislatur. Ich komme aus der letzten Legislatur, aus dem Entwicklungsausschuss, den ich da noch maßgeblich als Obmann mitbestimmt habe und bin dann diesmal gewechselt und fühle mich auch in meiner Rolle pudelwohl.
Das ist sehr schön. Und wir sprechen jetzt in Folge 104 miteinander, weil wir nämlich vor 100 Folgen genau schon mal miteinander gesprochen haben.
Tatsächlich? Ist das so? 100 Folgen später?
Genau, das habe ich mit Frau Streck-Zimmermann so gemacht und ich dachte, mit dir mache ich es genauso. Und vielen Dank auch nochmal an dein Büroteam, das das ermöglicht hat. Wir haben damals über Quidditch und Entwicklungszusammenarbeit, Faxen im Bundestag und ich glaube irgendwelche Sprengstoffbestände auf deutschen Meeresboden.
Munitionsaltlasten, jawohl.
So rum, genau.
In der Tat, in Nord- und Ostsee. Ich hatte das damals als Thema in der Opposition so für mich entdeckt und habe gedacht, da muss was passieren. Mhm. Das ist so eine ökologische Zeitbombe, die da unter Wasser tickt in Nord- und Ostsee. Und das habe ich dann auch in der Tat die ganzen Jahre weiter betreut und auch weiter permanent darauf hingewiesen, dass wir da dringend eine Lösung brauchen. Und tada, als wir dann tatsächlich in Regierungsverantwortung kam und ich die Koalitionsverhandlungen im Umweltbereich schon mit verhandeln durfte, habe ich mit Steffi Lemke, der jetzigen Bundeswirtschaftsminister, sehr viel Wert drauf gelegt, dass genau dieses Problem angegangen ist. Und in dieser Woche, justamente vorgestern, als der Umweltetat entschieden worden ist, sind jetzt 100 Millionen für eine Testplattform sozusagen genehmigt worden, die uns jetzt dieses Problems entledigen wird in nächster Zeit. Weil für mich war es immer total wichtig, dass Politik nicht immer hinter der Welle ist, sondern dass wir endlich mal Politik gestalten können. Wenn wir wissen, da passiert was und da müssen wir was ändern, dass wir genau da dann auch schon politisch hineinarbeiten. Und das ist uns jetzt gelungen und darauf bin ich auch ziemlich stolz.
Das kannst du auch sein. Das heißt, du hast das Thema auch, obwohl du jetzt den Ausschuss gewechselt hast und dann... hast du nicht?
Nee, also Umweltausschuss habe ich ja immer so ein bisschen nebenbei mitgemacht, weil der Berichterstatter für Meerespolitik, der bin ich letzte Legislatur gewesen und auch in dieser geblieben.
Ah ja.
Weil das ist so ein Herzensthema geworden von mir und da ist mein Büro auch drauf eingestellt und insofern war das sicherlich einfacher, weiter sich um die Ozeane zu kümmern, um die deutschen Meere, also alles, was salzig ist, sagt man so schön im Ausschuss und ja, also meine Verweildauer in der AG könnte mehr sein und auch meine Verweildauer im Ausschuss, aber wenn es um Meere geht, dann bin ich auch sofort da und dann kümmere ich mich da auch drum.
Okay, aber das heißt, das hat dann was gebracht, dass du da nach wie vor dabei geblieben bist. Und wie krass war denn dann der Unterschied von Oppositionsarbeit jetzt zur Regierungsarbeit?
Ja, der ist natürlich jetzt insgesamt gewaltig. Also jetzt vielleicht auch gerade für mich, also, aber auch für alle anderen Kollegen. Gar keine Frage. Also in der Opposition, da konnte man doch viele, viele Sachen, man musste nicht so aufpassen. Ne? Man konnte auch mal bei Twitter lospoltern etc. Das hat sich natürlich alles ein bisschen geändert. Es ist sehr herausfordernd, in so einer Regierungsfraktion zu arbeiten. Gerade ich, der dann auch AG-Vorsitzender ist für Klimaschutz und Energie, wenn man da so ziemlich alles koordinativ so ein bisschen zusammenhalten muss und auch in die einzelnen Berichterstattergespräche geht mit den Kollegen bei mir im Ausschuss. Bei mir im Ausschuss ist ja Stockmeier, Kruse und Merten, Anniko Merten. Und das macht auch großen Spaß mit allen zusammen. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung für uns vier, jetzt gerade die ganzen Energiegesetze, die jetzt gekommen sind, zu wuppen, das alles zu machen. Und das unterscheidet sich natürlich total von der Opposition, weil der Tag geht ganz viel früher los und hört erst ganz viel später auf.
Und als AG-Vorsitzender, was sind da deine Tätigkeiten? Du hast gesagt, Berichterstattergespräche betreuen, sehr viel koordinieren. Aber wie viel zusätzlicher Zeitaufwand ist das noch?
Naja, derzeit, wenn man so nette Kollegen hat, hält er sich in Grenzen. Auf der anderen Seite, es muss natürlich alles abgesprochen werden mit den Fraktionsreferenten. Und wir machen die Tagesordnung für unsere AG-Sitzung. Ich mache als Obmann die Tagesordnung für den Ausschuss mit. Und in der Koalition muss man sich natürlich auch noch in der Ampel absprechen sozusagen, wie reagieren wir auf bestimmte Anträge, die die Opposition einreicht und so weiter und so weiter. Das sind dann alles zusätzliche Abstimmungssitzungen, die jetzt sozusagen dazugekommen sind. Und ich habe mal geguckt, sind glaube ich bei mir irgendwie um die 12 in der Woche, die dazugekommen sind. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann weiß man halt nicht, ne, wann kommt das Ministerium mit dem nächsten Gesetzentwurf? Ja. In welche Berichterstattung passt der rein? Welcher Berichterstatter soll das machen? Müssen wir teilweise auch mal helfen? Weil wir haben teilweise so viel Berichterstattung gehabt, dass wir auch mal fachfremd oder etwas fachfremder außerhalb der eigenen Berichterstattung dann trotzdem Kollegen geholfen haben. Und das ist auch total dringend und notwendig gewesen in dieser Situation. Sonst hätten wir das Arbeitspensum gar nicht schaffen können.
Und mir fällt gerade ein, auf Instagram habe ich gesehen, dass du in der letzten Woche, glaube ich, in Ägypten warst, oder?
Oh ja, ich war auf der COP. Ja, auf der COP.
Magst du davon mal ein bisschen erzählen?
Ja, also es war schon ein spannendes Erlebnis. Ich war im Vorfeld noch nicht auf einer COP. Also letztes Jahr war noch Lukas dort. Da war ich ja noch Lukas ganz, Köhler. Ganz frisch. Genau, Lukas Köhler. Und dann ist natürlich klar, bringt man Amte mit sich als klimapolitischer Sprecher, dass man dann auch zur COP sozusagen fliegt. Und ich fand das hochspannend, auch den ganzen Bereich, wie wir darauf hingearbeitet haben, auch aus Bundesrepublik Deutschland mit den anderen Kollegen, auch in der Ampelkoalition, die Abstimmungsgespräche, die man im Vorfeld gemacht hat, was wollen wir da eigentlich und wie wollen wir da eigentlich vorgehen. Und ich glaube, da haben wir noch viel, viel Luft nach oben insgesamt. Und habe auch festgestellt, dass Klimaaußenpolitik eigentlich das ist, wo wir einen wesentlich stärkeren Fokus in Zukunft drauf legen müssen, weil ich glaube, wir können auf einer solch großen COP mit 200 Mitgliedstaaten, die sich dort versuchen, einig zu werden über ein so wichtiges Thema wie unser globalen Klima, dann glaube ich schon, dass wir das noch besser vorbereiten müssen. Dazu gehört in erster Linie, den Brückenschlag zur EU zu machen, sich da abzustimmen, dass die EU möglichst mit einer, ne, Stimme, mit einer gewichtigen Stimme vorgeht, das Ganze vielleicht auch noch stärker mit den Amerikanern koordiniert, um dann auch wirklich mehr Druck zu machen auf die Staaten, die sich so ein bisschen da immer rauslaventieren wollen. Siehe China jetzt, die auf ihren Entwicklungsstatus berufen und sagen, nö, also mit Schäden durch den Klimaschutz, da wollen wir nichts mit zu tun haben, da zahlen wir nichts ein. Das muss sich sicherlich ändern und auch bei uns im Koalitionsvertrag stehen ganz, ganz viele sinnvolle Sachen wie ein Klimaclub etc. oder Energiepartnerschaften, die müssen wir dringend machen, pflegen und ich werde einen großen Teil meiner Arbeit sicherlich im nächsten Jahr auch darauf verwenden, genau das einzufordern und genau diesen Weg in der Koalition, mit der Koalition weiterzugehen, um sowas viel, viel besser vorzubereiten und insgesamt die Klimaaußenpolitik viel mehr in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, weil wir können das Thema nur global angehen. Wir haben auch nur die globale Chance, gegen den Klimawandel sozusagen zu gewinnen. Ich sage das mal lapidar. Aber gebietet für uns viel mehr diplomatische Beziehungen. Wir müssen es praktisch genauso denken wie Sicherheitspolitik.
Das heißt, es ist eine große globale Herausforderung, die man aber am Ende nur gemeinsam lösen kann.
Genau.
Okay, und wie groß war die deutsche Delegation? Also wie viele Vertreter waren da und waren die aus allen Fraktionen vertreten oder waren das nur die
Regierungen? Also wir waren glaube ich, 6 Abgeordnete. Also stellenweise waren wir 6 Abgeordnete. Die FDP war da, die Grünen waren natürlich da, die CDU war da, die SPD war erkrankt, aber die Ministerin war da, also die Entwicklungsministerin Svenja Schulze war da für die SPD und auch für die Linkspartei war jemand anwesend. Selbst die AfD war da. Kurz, aber immerhin. Und also insofern, es waren eigentlich alle also von allen Fraktionen MDB mal vertreten während der COP. Das fand ich auch ganz gut, damit man dann auch weiß, worüber man zukünftig besser reden kann. Und ansonsten war die deutsche Delegation natürlich mega groß. Ne? Mhm. Also ob das jetzt viele Journalisten waren, ob das natürlich NGOs waren, Zivilgesellschaft, auf die wir auch sehr viel Wert gelegt hatten, dass die Zivilgesellschaft mit beteiligen kann an dem Prozess. Die Unternehmen, die vor Ort waren, also insgesamt waren 330 Menschen aus Deutschland bei der COP gemeldet, die sozusagen übers Auswärtige Amt gemeldet worden sind. Und das finde ich schon eine gewaltige Zahl. Und ich glaube, wir waren auch mit die größte Delegation, die auf der COP war.
Ich wollte gerade fragen, also wie viele Teilnehmer gab es denn dort?
62.000 angemeldete Teilnehmer insgesamt, die die COP besucht haben. Das ist dafür, dass es in Sharm el-Sheikh war, in Ägypten, eine ganze Menge. Die müssen da auch alle hin. Und dann fragt man sich auch, wie nachhaltig ist denn das, was man da so tut? Wobei ich es trotzdem total wichtig finde, dass die Staaten wirklich einmal im Jahr in einem so großen Rahmen zusammenkommen, weil das gibt einem wirklich die Möglichkeit, auch wirklich über den Tellerrand zu blicken, in andere Staaten reinzublicken und dann zwischen der COP möglichst in kleineren Einheiten wichtige Gespräche zu machen, weil sie muss vielleicht nicht 14 Tage dauern, wie es jetzt war. Ich glaube, es würde auch eine Woche reichen.
Mhm. Wie lange warst du dort?
Ja, ich war ich bin Sonntag Nacht dort angekommen und bin am Freitagmorgen wieder geflogen, also ungefähr vier volle Tage auf der Messe.
Und wie kann man sich da den
oder Alter auf der Weltklimakonferenz, die aber immer mehr Messecharakter hat?
Okay.
Muss man auch dazu sagen, weil nicht nur Staaten stellen dort aus oder stellen ihren Pavillon zur Verfügung, sondern auch ganz, ganz viele Unternehmen, die dort ihre Technologien, was Klimawandel angeht oder was Klimaschutz allgemein angeht, ne, dort präsentieren. Und da sind natürlich dann auch spannende Sachen für uns bei, gerade für mich als Vertreter einer technologieoffenen Partei, der natürlich das alles aufsaugt, was es da so an Neuigkeiten gibt.
Kannst du da... Also hast du da ein konkretes Beispiel, was dir noch im Kopf geblieben ist oder hat dich irgendwas richtig nachhaltig beeindruckt?
Zwei Sachen eigentlich. Also die eine Sache ist sicherlich die Leute, die sich mit Klimapolitik auskennen, sicherlich kennen. Das ist Negativemissionen, wie viel da in Nordeuropa mittlerweile eigentlich passiert, was so diese Abscheidung von CO2-Möglichkeiten angeht. Was mich immer wirklich fasziniert hat, ich habe das auch in einer Story gemacht auf Instagram, weil mich das echt fasziniert hat. War wirklich, dass ich jemanden gefunden habe aus den USA, ein Start-up. Die hatten praktisch keine Plastiktüten, sondern die sehen aus wie Plastik, die reagieren wie Plastik, die knirschen wie Plastik, aber sie sind zu 80% aus Kalksandstein. Ach. Und das hat mich echt fasziniert, weil die haben es wirklich geschafft, nur noch einen 20%igen Plastikanteil da drin zu haben. Wenn man das hochrechnet auf die Weltplastikmenge, würden wir damit wirklich den globalen Globe schon drehen, was den Plastikmüll angeht, was dann vor allen Dingen von seiner Substanz her wesentlich schneller sich auflöst, was die Probleme nicht mehr macht, die wir im Moment haben, das Mikroplastikproblem lösen würde. Und man forscht daran, das finde ich auch ganz spannend, diese 20% wirklich auf null runterzubringen. Ja. Und das sind so Projekte, wo man gesagt, das gibt es irgendwelche schlauen Studenten, die sich das überlegt haben und das irgendwie machen. Nee, in Kolumbien werden damit schon Chipstüten abgefüllt. Und auch in Ägypten haben wir Chipstüten gekriegt, die genauso abgefüllt waren. Und dann gibt es auch diese, du kennst das, diese Behälter für Waschmittel, ne, für so flüssiges Waschmittel, da stand da alles schon. Und alles kann daraus gemacht werden, was mit Plastik gemacht wird. Und da Kalksandstein eigentlich auch uferlos als natürliche Ressource zur Verfügung steht, glaube ich, könnte das echt ein Trend sein. Und es gibt es in Deutschland nicht und deswegen konnte ich dafür Werbung machen, weil ich konnte keine Schleichwerbung machen als Abgeordneter.
Genau, ich wollte gerade sagen, warum gibt es sowas aber nicht auch schon in Deutschland? Also du bist jetzt ja wahrscheinlich einer der wenigen, der das dort gesehen hat und davon weiß. So, aber ist es generell so in Deutschland, dass man da ein bisschen verschlossener ist, was neue Sachen und Innovationen angeht?
Naja, ich glaube, wir sind nicht verschlossener. Ich glaube, es ist in Deutschland wesentlich schwieriger, seine Ideen und seine Ziele umzusetzen.
Ja.
Und ich glaube, das geht in den USA wirklich wesentlich schneller, wo du viel mehr Venture Capital hast, wo du wirklich hergehen kannst und sagen kannst, okay, ich habe hier eine tolle Idee, aber wenn die schief geht, ist dein Geld weg. Mhm. Ne? Und in Deutschland sind wir da doch sehr, sehr reguliert und sehr vorsichtig und gucken, was sagen spannend. Was sagt denn auch noch der fünfte Wirtschaftsplan, wenn es nicht funktioniert? Ja. Und so weiter. Und wir trauen uns einfach nicht manchmal so raus aus uns. Und das ist natürlich auch schwierig dann für unsere Start-up-Szene, dann genügend Kapital einzusammeln, um genau solche Ideen vielleicht auch nach Deutschland zu holen und sowas hier mit einem Vermarktungskonzept zu verstatten, einem Vertriebskonzept zu erstatten, weil das braucht man dafür. Und dann geht es auch nicht nur um 100.000 Euro, sondern da sind wir dann gleich in mehreren Millionenbereichen, um ein solches Projekt wirklich dann auch durchgreifend auf den Markt zu bringen. Ich wollte das mal einer großen Lebensmittelkette vorstellen und mal sagen, hör mal, wäre das nicht was für euch? Da könnt ihr praktisch 6.000 Plakate machen und darauf hinweisen, dass ihr jetzt Nachhaltigkeit einen ganz anderen neuen Namen gebt und sowas nach Deutschland bringt. Das sind so die kleinen Möglichkeiten, die man hat, da mal so zärtlich darauf hinzuweisen und zu sagen, sag mal, guckt euch das mal an, findet das nicht spannend, weil mehr kann ich auch nicht machen.
Genau, nee, aber das ist ja doch schon fast der andere Weg. Also es ist ja fast falsch rum, wenn die Politik dann auf die Unternehmen zugeht. Du hattest aber eben auch noch ein zweites Beispiel genannt, oder? Also das war jetzt das eine
mit dem
Plastik.
Ja gut, das, was jetzt schon technisch auch ausgereift ist, die Abscheidung von CO2, also CCS oder auch CCU, um es dann praktisch im Kreislauf zu lassen. Das sind natürlich auch faszinierende Möglichkeiten, die wir dringend brauchen. Der IPCC-Bericht sagt sehr deutlich, dass wir Negativemissionen dringend brauchen, sonst werden wir unsere Klimaziele alle nicht erreichen können. Und das geht nicht nur darum, dass man, und das glaube ich, kann ich auch sagen, als Mitglied einer Regierungsfraktion unserer Ampel, dass ich sage, es geht uns nicht darum, dass wir Möglichkeiten finden für Unternehmen, einfach ihre Emissionen wegzudrücken, sondern es geht einfach darum, dass man genau den Branchen, die ein Problem haben, emissionsfrei zu werden, also neutral zu werden, dass man denen über solche Möglichkeiten auch die Möglichkeit gibt, Neutralität zu gewinnen. Also ich denke jetzt mal an die Zementindustrie, die zu 70% nicht klimaneutral werden kann, das ist technisch nicht möglich. Die haben nur solche Möglichkeiten. Oder die Agrarwirtschaft, 35% bleiben da immer an Emissionen über. Und wenn wir wirklich mit Klimaneutralität das ernst meinen, dann müssen wir solche Technologien auch in Deutschland zulassen. Und wir müssen uns auch damit beschäftigen, wohin mit dem überschüssigen CO2. Und auch da gibt es Möglichkeiten und das bei so einer Weltklimakonferenz, sich genau von solchen Unternehmen erklären zu lassen, das finde ich schon echt hochspannend.
Ja, das stelle ich mir auch sehr eindrucksvoll vor. Das heißt, du bist mit einem Koffer voller Impressionen zurückgekehrt.
Das kann man so sagen, ja.
Okay, und dann sitzen wir jetzt hier heute im Jakob-Kaiser-Haus in einer Haushaltswoche. Mhm. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, magst du mal kurz erklären, was es mit einer Haushaltswoche auf sich hat?
Naja, hier entscheiden alle Bundesministerien, also hier wird über alle Bundesministerien und dessen Budget entschieden für das gesamte neue Jahr. Also was kann man an Geld ausgeben, das jeweilige Ministerium, welche Förderungen können wir starten, welche Möglichkeiten haben wir, Personal einzustellen, welche Möglichkeiten haben wir, alle Kongresse zu machen und alles, was irgendwie mit einem Ministerium zusammenhängt, wird hier finanziell entschieden. Und wenn es dafür kein Geld gegeben hat, dann gibt es das Sache auch nicht. Mhm. Also insofern ist natürlich jeder auch an der Haushaltsdisziplin gehalten. Und der Gesamthaushalt der Bundesrepublik Deutschland, über den wir jetzt hier entscheiden diese Woche, sind 476 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld, gar keine Frage. Und das wird dann halt verteilt auf die jeweiligen einzelnen Ministerien. Da gucke ich die Großen, sich den größten Happen vom Kuchen sozusagen nehmen, ist natürlich das Ministerium für Arbeit und Soziales, weil die Sozialleistungen ja mittlerweile, das hat sich leider nicht geändert in den ganzen Jahren. Wir hatten da letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ich da völlig etwas not amused war zu erfahren, dass über ein Drittel unseres gesamten Haushaltsetats einfach nur für Sozialleistungen draufgeht und wir eigentlich nur noch mit den restlichen Etat Möglichkeiten haben zu gestalten. Und das fand ich schon heftig. Das hat sich allerdings leider nicht geändert. Wir haben jetzt den ersten kleinen, zärtlichen Vorsprung gemacht, die Rentenpolitik mit einer Aktienrente auch zu versehen. Das sind ja die ersten zärtlichen Blümchen, die wir gepflanzt haben. um jetzt zu sehen, dass wir insgesamt unser System mal ändern können, damit wir nicht so enorm viel Sozialaufgaben haben. Der zweite ist natürlich Verteidigung, ne, der natürlich auch jetzt immer groß reinkam, und alle anderen Ministerien müssen dann auch gucken, dass sie möglichst vom Kuchen abkriegen, weil die Probleme, die wir haben, wenn wir gerade über Klimaschutz gesprochen haben, wenn wir über Nachhaltigkeit gesprochen haben, geht alle Häuser an.
Ja. Und wie sehr ist dann die Konkurrenz hier im Haus? Weil wahrscheinlich streitet man sich dann darum, wer mehr Geld bekommt, oder? Weil am Ende denke ich mir, dass wahrscheinlich jeder denkt, nee, meine Zuständigkeit und mein Ministerium ist ja quasi das Wichtigste. Wichtig sind sie ja alle, sonst gäbe es kein Ministerium. Aber wie sehr streitet man sich dann?
Naja, was heißt, wie sehr streitet man sich? Also die Haushälter, die ja nun so eine eigene Spezie innerhalb einer Fraktion sind, hat ja jede Fraktion Haushälter, die sich um nichts anderes kümmern, als dann praktisch um die Haushaltspolitik für verschiedene Hauspläne oder Etatansätze. Ja, da setzt man sich natürlich mit auseinander. Man versucht natürlich schon, über seine Haushälter, die einem sozusagen als Berichterstatter zugewiesen sind, versucht man natürlich schon, möglichst viel für seine eigene Politik zu bewegen, für seine eigenen Ideen zu bewegen. Und damit dringt man ab und an besser durch und ab und an schlechter, aber man muss es schon gut begründen. Aber das ist auch richtig so, weil nur das, was wirklich absolut gut begründet ist, sollte auch den Weg in einen solchen Haushalt finden, weil sonst ist es unausgegoren und da ist die Gefahr viel zu groß, dass wir wertvolles Steuergeld für Sachen ausgeben, die vielleicht noch gar nicht so reif sind. Und hier kann man sagen, was hier durchgeht, das ist alles doppelt, dreifach und vierfach geprüft und sollte dann auch standhalten. Und trotzdem evaluiert man immer wieder, man setzt es immer wieder auf den Prüfstand und sagt, war dieses Geld für dieses Projekt erfolgreich? Ja, nein. Und wenn das denn nein ist, dann wird das auch geändert und dann kommen andere Projekte zum Vorschein.
Wie sieht's denn dann in diesem Jahr mit dem Etat für Klima etc. aus?
Naja, das ist ja nun ein Querschnittsetat, kann man so sagen. Wir haben zwar das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, aber das ist ja in Wahrheit nur ein kleiner Baustein. Wir haben ja den Klimaschutz insgesamt verteilt auf verschiedene Häuser. Das Auswärtige Amt hat natürlich auch einen großen Anteil daran, was die internationale Klimapolitik angeht. Da wird natürlich viel gemacht. Als weiteres Querministerium natürlich das Entwicklungsministerium, das BMZ, wo natürlich auch ganz viele Maßnahmen, die wir im Ausland auch im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit machen, natürlich Klimaaspekte haben. Und dann kommt natürlich jetzt immer wieder dazu auch der große Anteil an humanitärer Hilfe, die jetzt natürlich auch dadurch kommen, dass der Klimawandel natürlich jetzt mittlerweile auch in Klimaschäden übergeht und dass viele Staaten einfach auch nach Hilfe rufen und sagen, wir brauchen klare EZ, also Entwicklungszusammenarbeitshilfe, beispielsweise, ich sag mal, Bangladesch, ne, wo ein Drittel der Insel praktisch schon oder der Insellage schon in der Überschwemmung ist und wo dann Menschen in die Binnenmigration gehen. Das heißt, die packen nicht ihre Sachen und kommen alle nach Europa, sondern die gehen erstmal ins Landesinnere. Und da haben wir das Problem, dass die Staaten natürlich gar nicht auf so viele Millionen Menschen vorbereitet sind, die auf einmal in die Städte drängen, weil die Schulen reichen nicht, die Infrastruktur ist nicht da, Häuser sind nicht gebaut. Und da braucht man dringend Hilfe und das muss man auch tun, weil ansonsten setzt sich ein solches Volk auch in Bewegung und sagt, ich muss gucken, wo ich mit meiner Familie leben kann. Und wenn das hier in diesem Staat nicht ist, dann gehe ich in einen anderen. Mhm. Und dann dann werden aus Binnenmigranten auf einmal richtige Migrantenströme. Und das ist das, wo ich denke, das müssen wir alles vermeiden. Wir müssen uns insgesamt viel resilienter gegen den Klimawandel schützen.
Genau, Stichwort Klima, da gibt es gerade ja in den Medien diese schöne Alliteration, die Klimakleber. Wie stehst du denn dazu? Das ist ja, glaube ich, die letzte Generation.
Genau, sowas. Genau, nein, also ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das tut der ganzen Sache im Moment nicht gut, weil die Diskussion beschränkt sich im Moment nur noch darauf, sich um irgendwelche Klimakleber Gedanken zu machen. Werden Kunstwerke zerstört, hat man Recht gebrochen oder nicht? Das wird alles genau auf diesen Bereich verengt und die Diskussion ist völlig weg von dem, was auch die Herrschaften erreichen wollen, nämlich, dass wir uns konsequent Gedanken machen um Klimaschutz. Und das fehlt mir im Moment an dieser Diskussion etwas. Und ich glaube, es bringt eher Menschen dagegen auf, als dass wir diese Menschen gewinnen können und effektiv etwas für den Klimaschutz zu tun. Und mir wäre es viel lieber, wir gehen nach wie vor, und ich glaube, wir haben in den letzten, also allein in den letzten 8,5 Monaten dieser Regierung, haben wir so viel umgesetzt, was Energiewende angeht, was die Wende zu erneuerbaren Energien angeht, dass ich wirklich sage, dieses Land ist wirklich auf dem Weg. Und das ist jetzt eher störend und könnte uns eher an der Geschwindigkeit hemmen und könnte uns vor allen Dingen am Verständnis in der Bevölkerung hemmen. Und das wäre schlecht.
Aber wie schafft man denn sonst ein breiteres Verständnis in der Gesellschaft für mehr Klimabewusstsein?
Also Klimabewusstsein schaffen wir nur über wirkliche Aufklärungsarbeit. Das ist das Erste. Das findet sicherlich auf vielen, vielen Ebenen statt. Auf der anderen Seite, wir haben Emissionshandel. Wir haben einen Klimapreis. Wir haben einen Emissionspreis. Also wie viel Emissionen, ne, wer Emissionen sozusagen in die Luft pustet, der muss dafür bezahlen, der legt das natürlich auch auf die Preise um. Das ist sicherlich auch ein marktwirtschaftliches Regularium, was nicht zu verachten ist. Auf der anderen Seite, an der Kostenschraube kann man natürlich einiges bewegen. Denke jetzt beispielsweise an, wenn jetzt ab 2024 auch die Abfallverbrennung in den Emissionshandel, in den nationalen Emissionshandel kommt, dass man natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten auch hat, Kosten zu vermeiden, indem man einfach Müll richtig trennt. Mhm. Und ich glaube, sowas ins Bewusstsein wieder der Menschen zu rufen, dass man dadurch auch effektiv Geld sparen kann und dass das wir jetzt natürlich auch parallel noch dieses Klimageld entwickeln, wo man auch sagen kann, okay, auch dieser Emissionshandel, ne, der kostet uns nicht nur Geld als Verbraucher, sondern er bringt uns auch noch Geld, um das abzufedern. Das muss einhergehen, damit das Bewusstsein insgesamt damit herzugeben, dass wir wirklich nur einen Planeten haben und den sollten wir bestmöglich schützen.
Ja, es gibt leider keinen Planeten B.
Nee.
Was genau verbirgt sich hinter dem Klimageld?
Das Klimageld ist soll gemacht werden, gerade auch für sozial Schwache, weil Klimaschutz sollte nicht nur eine Belastung sein, sondern es sollte eigentlich ein durchlaufender Posten werden. Das ist ja so die Grundidee dahinter. Also wenn ich jetzt Menschen sage, okay, insgesamt ist eine Kostensteigerung 120 Euro gewesen, jetzt mal abgezogen der normalen Kostensteigerung, kriegst du aber trotzdem 50 oder 60 Euro immer aus Klimageld zurück, damit das dich nicht von deinem Einkommen her mit deiner Familie so hart trifft. Und an diesem Projekt feilen halt jetzt im Moment verschiedene Ministerien und wir sind, steht auch im Koalitionsvertrag, ich halte das auch für ganz wichtig, wenn man am globalen oder am Emissionshandel sowohl in der EU als auch hier national teilnimmt und dadurch natürlich nachweislich auch Kostensteigerung hat auf Produkten, die Emissionen verursachen. Und ich muss die trotzdem kaufen, weil ich gar nicht ohne dieses Produkt auskomme, dann muss ich auch gucken, dass vielleicht über die Einnahmen, die dann der Staat kriegt daraus, dass der Staat dann auch von diesen Einnahmen wieder etwas zurückgibt und gleichzeitig natürlich auch Einnahmen dazu verwendet, neue Technologien zu fördern, neue Bereiche zu machen, wo der Klimaschutz in diesem Staat natürlich ausgebaut wird.
Das heißt, im Prinzip geht es da auch so ein bisschen um Fairness.
Genau.
Okay, das klingt gut. Und nochmal kurz zurück zur Haushaltswoche. Du hast ja jetzt erklärt, wie das mit den Haushalten funktioniert, wer sich da worum streiten muss. Wie sieht denn da die Woche aus? Ist das von den Terminen, die man hat, dann nochmal anders? Ist es ein bisschen entspannter oder ist es noch stressiger?
Also es ist wahrscheinlich etwas entspannter. Das ist es sogar, ja. Weil es finden halt diese ganzen normalen, regelmäßigen Sitzungen, bis auf die Fraktionssitzung, die wir dann statt Dienstag am Montag haben, finden dann aber solche AK-Sitzungen, AG-Sitzungen und Ampel-Abstimmungsrunden etc. nicht statt. Jetzt wird aber gerade auch wieder über Gesetze verhandelt in meinem Bereich. Das heißt, meine beiden Berichterstatter, der Konrad Stockmeier und auch der Michael Kruse in diesem Fall für Energiepolitik, die sind schon wieder unterwegs und verhandeln die ganze Woche schon wieder Gesetze in der Koalition. Mhm. Und ja, insofern, man ist so ein bisschen freier von der Zeitgestaltung. Und man kommt dann auch dazu, beispielsweise mal einen solchen Termin einzuschieben wie den wir beide gerade haben, ja. Weil in einer normalen Sitzungswoche wäre das fast immer nicht möglich und das ist immer sehr schade.
Das stimmt. Okay, was hast du denn für die nächste Woche alles so vor? Gibt es da irgendwelche spannenden Punkte, über die du schon sprechen darfst?
Ja, also wir werden natürlich versuchen, die Gesetze, die diese Woche verhandelt werden, in der nächsten Woche entschieden zu kriegen, auch in der Fraktion etc. Das sind natürlich wichtige Gesetze noch zur Energie, ne? Man hat ja gestern die Demonstrationen noch hier gesehen zum Thema Biogas und all sowas, um dort, ne, um solche Möglichkeiten zu verbessern, um mehr Grundlast in unsere Stromsysteme zu kriegen. Das ist schon alles im Fluss und das wird dann sozusagen alles in der nächsten Woche umgesetzt. Und ja, gleichzeitig haben wir wieder Ausschusssitzungen, Anhörungen, ne? Und ja, da muss ich gucken, dass ich die Woche auch noch ganz gut rumkriege, wie sie immer ist. Und dann geht's eine Woche noch mal ins Ausland, dann haben wir noch mal eine Sitzungswoche und dann kommt Weihnachten und ich freue mich da total drauf, auf die Vorweihnachtszeit, auch wenn es dann bei mir nur eine Woche ist, aber ich freue mich da total drauf, weil dann kann man wieder so ein bisschen gedanklich hoffentlich Pause machen. Mhm. Die braucht man ab und an, um auch wieder aufzutanken und ich merke im Moment, dass ich mich doch von Sitzungswoche zu Sitzungswoche etwas quäle.
Ja, du hast gesagt, es geht noch mal ins Ausland. Wo geht die Reise dann hin?
Nach Indien. Also wir wollen ja eine Energiepartnerschaft mit Indien machen und wir werden dort mit dem Unterausschuss für internationale Klima- und Energiepolitik nach Indien fliegen und werden dort mal verschiedene Gespräche führen, wie das aussieht und wie man das eigentlich so auch ein bisschen mehr in unsere Richtung lenken kann und da freue ich mich schon drauf, bin sehr gespannt.
Okay, und Weihnachten feierst du dann zu Hause mit deiner Familie?
Absolut, absolut. Ich habe ja im Juli noch eine Enkeltochter gekriegt, meine allererste und bin da auch ganz stolz und sehe sie viel zu selten und dann habe ich 3 Wochen am Stück und das ist dann schon was, worauf ich mich freue.
Das verstehe ich. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge auch über deinen persönlichen Werdegang gesprochen und darüber, wie du hier gelandet bist. Wie bist du denn aber, ich weiß nämlich nicht mehr, ob wir darüber auch gesprochen haben, bei deinem Themenschwerpunkt, den du heute hast, gelandet?
Ha, das, also andersrum gesagt, in meinem politischen Werdegang war Außenpolitik immer eine Geschichte, wo ich sagte, jo, das macht Spaß, da kennst du dich gut aus, du bist da, ich lese da auch unglaublich viel drüber. Da fühlte ich mich dann schon relativ fit, als ich in den Bundestag kam. Bin ja dann in den Entwicklungsausschuss gegangen, weil ich ganz speziell gesagt habe, naja, so der kleine auswärtige Ausschuss, dann kannst du da erstmal parlamentarische Erfahrung sammeln, weil die hatte ich ja im Vorfeld nicht. Mhm. Und habe mich da so langsam reingerobbt. Und ja gut, jetzt nach der ersten Legislatur, als dann der Anruf kam von Lukas Köhler und fragte, sag mal, kannst du vorstellen, mir zu folgen als klimapolitischer Sprecher und dort die AG zu managen, Obmann zu machen. Da wusste ich nicht so wirklich, ne, was auf mich zukam. Ja. Auf der anderen Seite hatte ich aber ein unglaublich motiviertes Team, die sich da unglaublich schnell auch eingearbeitet haben. Und ich sag mal, Klimaschutz hatte ich aus einer Entwicklungsperspektive natürlich schon immer auf dem Augenschirm gehabt. Aber dann wurde es natürlich alles viel spezieller. Und das war nochmal so wie 3-4 Monate, wirklich nochmal so ein Semester praktisch gedanklich studieren. Unglaublich viele Bücher lesen, unglaublich viele Studien lesen, unglaublich viel erklären lassen. Auch mit Menschen aus dem Bereich einfach Kontakt zu haben, mit denen sich immer auszutauschen, sich wirklich auch nicht zu fein sein, sich Zusammenhänge nochmal sehr deutlich und sehr sauber erklären zu lassen. Naja, und ich habe natürlich dann auch im Hintergrund noch immer Lukas Köhler gehabt, der natürlich mit seinem Büro auch immer noch zur Verfügung stand. Mhm. Und das hat mir ermöglicht, mit meinem Team mich da in wirklich Windeseile reinzuarbeiten. Und ja, mittlerweile fühle ich mich dort pudelwohl und gehe auch in der Aufgabe ziemlich auf und macht mir auch begeisternd Spaß, weil gerade wenn man Kinder hat oder wie ich jetzt auch eine kleine Enkeltochter gekriegt hat, das ist wirklich was, was man auch für die nächsten Generationen macht, was direkt messbar und spürbar ist und da fühlt man sich nicht nur motiviert, sondern auch wirklich dann, man kann sich dann einfach auch sehr leicht motivieren, sagen wir es mal so.
Das ist doch schön. Ja, aus persönlicher Motivation dann heraus. Ist es denn normal, dass man AG-Vorsitz, Sprecherposten und Obmann innehat?
Nee, nicht so ganz. Nicht so ganz, nein, aber wir haben
auch
das
erstmal nach einer Menge Verantwortung.
Es ist auch so, ja, ich empfinde das manchmal auch so und manchmal sage ich auch, ach Gott, es könnte auch ein bisschen weniger sein, nein, also wir sind jetzt, also man hat jetzt die wunderbare Möglichkeit, selber zu gestalten und das tue ich und das möchte ich auch weiter tun, das motiviert mich und das macht auch Spaß, aber nein, es ist nicht der Normalfall, das war jetzt so, dass ich natürlich auch sagen muss, Michael Kruse kam aus der Hamburger Bürgerschaft, sicherlich noch ein bisschen was anderes als der Deutsche Bundestag und alle anderen beiden, die mit in den Ausschuss kamen, waren halt auch Neuparlamentarier. Und dann war es uns schon ganz wichtig, in der Fraktion jemanden zu haben, der die ganzen Abläufe hier schon kennt, der genau weiß, wie es gemacht wird und wie das alles so sich verhält. Und das ist sicherlich gut gewesen, dass wir das so gemacht haben und auch sicherlich gut, dass das jetzt so eingespielt worden ist. Auf der anderen Seite Regierungsfraktion, das habe ich dann auch noch mal unterschätzt. Mhm. Das ist dann schon noch mal eine Schippe obendrauf. Und aber jetzt mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Also man gewöhnt sich meistens an alles.
Okay, alles klar. Mir fällt gerade auch spontan wieder unser letzter Folgentitel, eben Faxen in Absurdistan ein. Hast du denn schon eine Idee für dieses Gespräch, wie wir das betiteln können?
Nee. Nicht so wirklich, aber man könnte ja mal mit der 104. Folge spielen. Das würde ich jetzt unkreativ, würde ich sagen, wir spielen mit der 104. Folge rum oder sagen so 100 Ausgaben später. So ganz kreativ bin ich da jetzt so spontan nicht, aber ich glaube, die 100 drauf, die sollte man abfeiern.
Ja, ich habe auch nichts gegen 100 Folgen oder 100 Ausgaben später mit.
Zum Beispiel, genau.
Machen wir das doch. Okay. Ich möchte dann auch nochmal ordentlich Werbung machen für die erste Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Ich meine, es ging um Harry Potter, es ging um Sprengstoff, es ging um wirklich spannende Sachen. Also hört unbedingt alle rein. Aber hast du denn sonst noch etwas auf dem Herzen, worüber du gerne sprechen möchtest?
Nein, also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut auf dieses Gespräch, weil ich habe das letzte wirklich noch nett in Erinnerung, weil das nicht so statisch ist, ne, so richtig strukturiert und dass man einfach mal so frei von der Leber weg reden kann, das habe ich eigentlich letztes Mal genossen, das habe ich auch dieses Mal wieder genossen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir zu sprechen und falls es mir vergönnt werden sollte oder ich überhaupt Lust habe, überhaupt noch eine nächste Legislatur zu machen, müssen wir das wiederholen und vielleicht haben wir dann die 204. Folge, wenn es jetzt die 104. war.
Genau, wir setzen das gerne so fort. Ich hatte auch wieder sehr viel Spaß mit dir im Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, auch nochmal danke auch an dein Team, das den Termin gesucht hat. Das ist ja immer nicht ganz so einfach. Dann würde ich sagen, noch viel Durchhaltevermögen für diese doppelte Sitzungswoche, die bevorsteht. Hab eine wunderschöne und sehr erholsame Weihnachtszeit. Und ja, wir laufen uns im Parlament ja wahrscheinlich früher oder später eh wieder über den Weg.
Eh über den Weg und ich wünsche dir wirklich genau das Gleiche. Also wirklich auch mal über Weihnachten etwas ausspannen und Zeit mit der Familie zu haben. Das machen, was man im Moment eigentlich viel zu wenig macht. Und ich glaube, dann hat man auch wieder die Kraft und im nächsten Jahr wieder neue Entscheidungen und neue Wege zu gehen. Und das ist immer eine faszinierende Geschichte, weil alles ist immer neu. Im Leben ändert sich immer so viel. Und Leben ist spannend. Und insofern danke für deine Zeit auch.
Sehr gerne. Dann sage ich wie immer auch danke allen Hörerinnen und Hörern. Und in diesem Sinne, over and out.